Neudenken heißt, der Podcast mit Zukunftsdenkern. Ich freue mich sehr, in unserer Reihe Neudenken heißt, heute Herrn Professor Badelt begrüßen zu dürfen. Herr Professor, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Ja, natürlich, ich nehme an, Sie sind das ja jetzt schon so oft gefragt worden, wo man jetzt plötzlich sieht, dass mit den Impfungen man zumindest schon einmal erahnen kann, es wird ein Ende haben, diese Pandemie. Was kommt, beziehungsweise was muss kommen? Einerseits, was kommt, Einschätzung, Wirtschaft, wie geht das jetzt dann raus aus der Pandemie und was muss man wirtschaftspolitisch für Maßnahmen setzen, national, vielleicht europäisch, vielleicht sogar global, damit das möglichst gut sozusagen wieder los oder wieder aufwärts gehen kann?
Ich denke, wir hoffen alle, dass die Pandemie bald vorüber ist. Zumindest in dem Sinn vorüber ist, dass sie nicht unser Alltagsleben lähmt. Und vor allem auch nicht das Wirtschaftsleben lähmt. Aber wirklich wissen tut man es noch nicht. Ich sage das deshalb, weil auch aus der wirtschaftlichen Sicht das Allerwichtigste ist, diese Pandemie zu bezwingen. Bevor die Pandemie nicht in dem Sinn bezwungen ist, gibt es keinen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung. Sobald das passiert ist, gibt es den mit hoher Wahrscheinlichkeit. Da wird er über weite Strecken von selbst kommen. Einfach deshalb, weil das ja eine Wirtschaftskrise ist, die dadurch entstanden ist, dass man über weite Strecken der Wirtschaft verboten hat zu agieren. Und wenn sie dann wieder agieren kann, dann werden, es gibt auch Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird der Wirtschaftsaufschwung dann von selber laufen. Ich glaube aber allerdings auch, dass man, soweit die Wirtschaftspolitik involviert ist und noch konjunkturpushende Maßnahmen setzen will, dass man die dann schon mit langfristigen Zielen verknüpfen soll und nicht irgendein Geld ausgibt, sondern sehr wohl, wir kommen dann sicher noch aufs Klima zu sprechen, also zum Beispiel im Bereich Klima, zum Beispiel im Bereich Bildung, Forschung, dann die Maßnahmen auch in diese Richtung zu setzen.
Genau das soll es sein. Wir wollen uns dann sozusagen über diese einzelnen Aspekte unterhalten. Vielleicht vorweg einmal ganz allgemein. Die Arbeitslosenrate ist natürlich ein großes Thema, nämlich sowohl Arbeitslose wie Kurzarbeit. Man muss ja alles sozusagen als Paket betrachten. Wie schnell, wenn wir jetzt rein einmal so in Zeiteinheiten angenommen, am Tag X wäre die Pandemie so, dass wir sagen würden, das, was wir alle hoffen, nämlich ein relativ normales wirtschaftliches Tun und Leben ist wieder möglich. Wie schnell kann sich so etwas erholen oder soll sich sowas erholen? Dauert das dann 3 Monate, ein Jahr oder müssen wir mit 5 Jahren Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt rechnen?
Das Problem ist, dass nach allen Erfahrungen einer Krise der Arbeitsmarkt viel später in ein stabiles Gleichgewicht kommt, als das die Produktion ist. Wenn Sie überhaupt noch jemals den Level an Beschäftigung oder an Arbeitslosigkeit von oben kommend erreichen, die man vorher gehabt hat. Also nach den letzten Krisen war es eigentlich so, dass die Arbeitslosigkeit dann immer einen höheren Sockel nachher gehabt hat als vorher. Jetzt muss man sich im Klaren sein, Sie haben mit Recht das Thema Kurzarbeit angeschnitten, also zu den Höchstzeiten der Beschäftigungslosigkeit, und das war doch kurz nach dem ersten Lockdown im vorigen Jahr, war ja praktisch fast die Hälfte des Beschäftigtenpotenzials eigentlich ökonomisch freigesetzt. Ich meine, ja, 1,5 Millionen waren in Kurzarbeit. Und dann kommen noch die Arbeitslosen dazu. Also man muss sich ja mal diese Dimension verbildlichen. Und jetzt werden natürlich jene Leute, die in jenen Branchen arbeiten, wo jetzt zugesperrt ist, die werden auch rasch wieder eingestellt werden. Aber erstens traue ich mich überhaupt nicht zu sagen, wann wir auf das Vorkrisenniveau der Arbeitslosigkeit kommen. Klammer auf, und das war eigentlich schon zu hoch. Ja, wir hatten vorher auch schon an die 300.000 Langzeit- oder Arbeitslose in einer längeren Frist. Wir sagen, die Produktion wird wohl Ende 22, Anfang 23 das Vorkrisenniveau erreichen und die Arbeitslosigkeit, wenn überhaupt, dauert dann noch einmal 1-2 Jahre länger.
Man kann sich ja auch vorstellen, und ich gehöre jetzt nicht zu jenen, vor allem nicht in dieser Phase jetzt noch, die schon viel darüber nachdenken, was diese Pandemie an Guten bringt oder Guten gebracht hat, obwohl es einiges gibt, was man denken, nur an die digitale Transformation oder den Schub, der da passiert ist. Oder auch, glaube ich, die Sichtbarkeit zum Beispiel der Social Responsibility, die Sichtbarkeit, dass jeder Beitrag zählt. Aber bis zu einem gewissen Grad haben wir ja auch schon vor der Pandemie sehr viel darüber diskutiert, dass die Berufsbilder sich ändern müssen, auch um zum Beispiel einer digitalen Transformation gerecht zu werden. Aber auch denken wir ans Thema Pflege und solche Themen, wo wir wirklich Bedarf haben. Ist es jetzt zu erwarten oder wäre das eine Chance, diesen Sockel, wenn er wirklich sozusagen nach dieser Krise auf einem höheren Niveau sich einpendelt, auch wieder zu bekämpfen, indem man einfach mal anfängt, wirklich neue Berufsbilder zu forcieren, zum Beispiel auch in Österreich, wo es, glaube ich, noch Luft nach oben geht, wenn es um digitale Transformation zum Beispiel geht und die Jobs oder auch im Pflegebereich. Ist es nicht sozusagen eine Gelegenheit oder überinterpretiere ich das?
Nein, das tun Sie gar nicht. Im Gegenteil, man muss ja sogar sagen, wir hatten schon vor der Corona-Epidemie das Problem des Fachkräftemangels und wir hatten damals schon viele Arbeitslosenzahlen und sogar zu den Hochzeiten der Krise haben wir in manchen Berufen und manchen Branchen einen Fachkräftemangel und das Thema wird sich eher noch aus demografischen Gründen verschärfen. Das heißt, wir müssen sozusagen zusätzlich zu den normalen, wenn Sie so wollen, krisenbedingten Veränderungen am Arbeitsmarkt auch diese Strukturveränderungen viel, viel stärker erleichtern. Und das hängt immer mit Bildung zusammen. Das hängt immer mit Bildung zusammen. Es hängt auf der einen Seite mit Bildung von jungen Menschen zusammen, wo wir heute, ich weiß, in einem anderen Gespräch haben Sie mit der Frau Spiel gesprochen, die wir das auch berichtet haben, wir haben wirklich schlimme Ergebnisse der Lernziele von Pflichtschulabsolventen, die gar nicht imstande sind, eine Lehre zu beginnen, weil sie nicht einmal gescheit lesen und schreiben und rechnen können. Also wir haben da einen großen Nachholbedarf. Aber wir haben auch einen großen Nachholbedarf in der Mitte des Lebens. Ja, die Zeiten, es gibt immer noch viele Menschen, die finden, mit 50 ist man zu alt für eine Weiterbildung, was paradox ist, das ist absurd unter demografischen Gesichtspunkten, aber auch unter den Gesichtspunkten des Bedarfs der Wirtschaft. Und alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, ist ein gutes Beispiel, aber es ist nicht das einzige Beispiel. Ja. Vor allem ist es ja auch nicht so, dass jetzt neben den bestehenden Berufen sozusagen die digitalen Berufe entstehen. Ja, die gibt's auch, klar, irgendwo in der IT-Branche. Aber was noch viel wichtiger ist, dass sich die Berufsinhalte ändern. Das heißt, die Leute haben zum Teil vielleicht den gleichen Jobnamen, aber die machen ganz was anderes als vor 10 oder vor 20 Jahren. Und sie brauchen daher auch ganz andere Qualifikationen. Und insofern ist das ein ganz ein großes Thema, denn das ist einerseits ein wichtiges Mittel, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, andererseits aber auch ein Mittel, um langfristig die wirtschaftliche Prosperität zu sichern.
Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, oder muss sich stellen, wie ist denn da Österreich im Vergleich, ich sage mal, Nachbarländer, europäischen Raum oder global aufgestellt? Ich meine, natürlich werden unter Anführungszeichen das Wiedererwachen nach dieser Pandemie sehr davon abhängen, wie ist man aufgestellt in den neuen Berufsfeldern, wie ist es im Bildungsbereich, wie sind sozusagen die Regionen da, wie stehen wir da so im Vergleich?
Naja, also einen Fachkräftemangel als generelles Thema gibt's eigentlich in den meisten OECD-Staaten. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum in Wahrheit der Wettbewerb um gute Arbeitskräfte längst auch ein globaler geworden ist. Und durch technologische Entwicklungen, insbesondere wenn es mit IT zu tun hat, merkt man das ja gar nicht, ne? Dass da sie telefonieren mit irgendwen und dann kommen sie drauf, der sitzt in Hyderabad oder irgendwo. Ne? Das ist das eine Thema. Aber es gibt schon ein paar Themen, wo Österreich besondere Nachholbedarf hat. Und das Bildungssystem gehört zweifellos dazu. Wir sind einfach im Bildungssystem nicht so gut, wie wir sein müssten. Auch nicht im Hinblick auf das, wie viel wir ausgeben. Und wir haben hier vor allem auch große soziale Probleme. Wir haben nicht nur, aber auch durch den relativ hohen Anteil an Kindern, die nicht deutsche Muttersprache haben, haben wir eigentlich einen viel zu hohen Anteil von Kindern, die wahrscheinlich von ihrer Grundintelligenz her für eine hohe Bildung geeignet werden, aber dort nicht hinkommen. Das ist ein ganz wichtiger Mangel in unserem System. Wir haben eine Art soziale Diskriminierung, nicht im rechtlichen Sinn, aber im faktischen Sinn. Vor allem im Hinblick auf ausländische Kinder, aber nicht nur im Hinblick auf ausländische Kinder. Wir haben eine zu starke Vererbung von Nichtbildung in unserem gesellschaftlichen System. Das ist alles nichts Neues. Also da haben wir sicher Nachholbedarfe, auch im Vergleich zum Ausland. Und dann muss man noch etwas sagen. Wir wissen aus internationalen Studien, dass der Grad der digitalen Bildung in unserem Land nicht sehr hoch ist. Wir merken das zum Beispiel bei den Klein- und Mittelbetrieben. Wir merken das bei den Klein- und Mittelbetrieben, wo es dann oft so ist, dass die 50-jährigen oder 55-jährigen Firmenchefs sagen, naja, bis ich da digitalisiert, das soll der mein Sohn machen und dann haben sie aber schon 15 Jahre verloren. Und das ist nicht gut.
Ich sehe auch bis zu einem gewissen Grad, aber vielleicht, aber nur von der Einschätzung her bei dem Thema auch, dass es natürlich viele Faktoren gibt, die das bespielen. Sie haben selbst gesagt, was wir an Geld hineinstecken in Bildung. Wir haben uns lange Zeit auch mit dieser Frage auseinandergesetzt. Teures Bildungssystem, was bringt es wirklich? Oder auch zum Beispiel, wie viel Geld gibt Österreich für Forschung und Innovation aus? Ich bin mir jetzt bei den Zahlen, aber ich glaube, es waren 3,19%. Lange Zeit damit waren wir, ich glaube, nur Schweden war höher als Österreich, was die Ausgaben anbelangt. Aber wir sind kein,
nicht schlecht, ja.
Ja, aber wir sind kein Innovation-Leader-Land. Wir sind immer noch ein Innovation-Follower-Land. Und natürlich beschäftigt man sich ganz, ganz intensiv. Wie gibt es eigentlich? Ich meine, und viele sagen jetzt schon, wenn wir noch mehr Geld reinstecken, das wird es nicht ändern. Aber was würde es denn dann ändern? Was müssen wir denn tun? Ich glaube, der eine Hebel, Bildung, ist einmal gar keine Frage. Ja? Aber wie schaut es denn zum Beispiel aus mit Übersetzung von Fakten aus der akademischen Welt in Richtung Wirtschaft? Wie schaut es zum Beispiel mit Neugründen von Unternehmen aus? Wie schaut es mit Risikokapital aus? Wie schaut es mit diesen Themen aus, dass wir sagen, wir beflügeln das einmal, dass Innovationen auch wirklich ausprobiert werden, mit der Fehlerkultur, die wir in Österreich haben, um jungen Menschen auch wirklich die Kraft zu geben, sagen, probier sie einfach einmal aus, wie das vielleicht in anderen Ländern stattfindet.
Ich glaube, Sie sprechen jetzt genau jenen langen Strom an Problemen an, der da zu lösen ist. Fangen wir noch einmal bei den Forschungsausgaben an. Wir haben rein statistisch gesehen sogar eine sehr schöne Forschungsquote. Was wir nicht haben, ist eine ausreichende Förderung der Grundlagenforschung.
Das ist eine kompetitiv vergebenen,
Grundlagenforschung. Das ist einfach ein Problem, wenn Sie sich nach wie vor die Ablehnungsraten im Forschungsförderungsfonds anschauen von Projekten, die qualitativ ganz hochwertig sind und einfach aus finanziellen Gründen nicht gefördert werden können. Und da rennen Ihnen dann natürlich auch die guten, jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die rennen dann halt nach Amerika oder nach weiß Gott wohin, weil sie halt da das Geld nicht kriegen. Also das ist einmal schon einmal ein ganz wesentlicher Punkt. Aber ich muss Ihnen auch als Wirtschaftsforscher sagen, obwohl ich mich da leicht unbeliebt mache, wir haben bei der Unternehmensforschungsförderung keine wirkliche Evaluation der Wirksamkeit. Das hat eine Reihe von Gründen, unter anderem des nicht vorhandenen Datenzuganges zu Mikrodaten, dass man hier mal echte Evaluationen rechnen kann. Soll heißen, es ist durchaus denkbar, dass hier die Mitnahmeeffekte relativ hoch sind und dass man daher das Geld auch effizienter und effektiver einsetzen könnte, beziehungsweise mit dem Geld noch mehr Forschung anleiten könnte. Also das ist einmal der Bereich der Forschungsförderung. Naja, und was die Startup-Kultur betrifft, ich glaube an der Kultur, wir haben in Österreich sicher viele junge Menschen, die voll des Datenkraft sind. Aber wir haben natürlich schon viel, viel mehr bürokratische Hürden und wir haben einfach zu wenig Risikokapital. Das sagt Ihnen jeder. Die allererste Stufe, wo es nur einmal um 100.000 oder um 200.000 Euro geht, das kriegst du dann immer. Aber wenn es in die entscheidende Phase geht, das jetzt auszubauen, no way. Und dann sind die Leute weg und sie sind zumindest in England oder sowieso in Amerika.
Angenommen, die Pandemie, und wir hoffen es ja alle, umso eher, umso besser, wäre sozusagen einmal durch. Jetzt haben wir schon gesagt, eine große Herausforderung, die dann ist, die ja auch schon vorher war, ist Bildung. Wir haben auch die digitale Transformation angesprochen. Was fällt Ihnen, Herr Professor, noch ein, wo Sie sagen, das ist ganz dringlich, müssen wir uns ganz intensiv, eigentlich jetzt schon, aber vor allem auch dann sofort wieder oder noch mehr als in der Vergangenheit beschäftigen?
Ja, das Klima. Alles,
wie gehen wir's an?
Alles, was das Klima, ja. Was das Klima betrifft. Denn das Klima wartet nicht auf uns. Und wir haben jetzt zumindest in der Aufmerksamkeit, aber auch in der Energie schon fast 1,5 Jahre verloren, wo zwar eine Regierung angetreten ist, die durchaus ambitioniert ist in ihrem Programm, was Klimapolitik betrifft, wo aber nur ganz, ganz kleine Schritte gemacht worden sind. Und da haben Sie natürlich einen großen Bereich von Dingen. Da haben Sie auf der einen Seite das Steuer- und Abgabensystem, also die Anreize. Da haben Sie zum Zweiten die Investitionen, und zwar sowohl die der öffentlichen Hand als auch die der privaten, die vielleicht ein bisschen gepusht werden durch die öffentliche Hand. Und da haben Sie zum Dritten, auch wenn es unpopulär ist, bestimmte Regulierungen, die man halt auch bedenken muss. Das sind die drei großen Felder jetzt aus der wirtschaftlichen Seite kommend, von der technischen Seite oder ist naturwissenschaftlichen Seite ist das dann noch einmal was anderes. Und in all den Bereichen braucht es einfach viel, viel mehr Initiativen, also die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben und wo ja eigentlich die Regierung sogar noch ein bisschen ambitionierter ist, als das von der EU her vorgesehen ist, das ist no way, die werden wir nicht erreichen, wenn wir so weiter tun.
Reden wir mal über Steuern oder eine ökosoziale Steuerreform. Wo muss man ansetzen? Was gehört mehr, was weniger besteuert, damit es in Schwung kommt, nämlich Wirtschaft mit der so Bekämpfung des Klimawandels?
Also zunächst einmal haben wir im internationalen Vergleich eine relativ hohe Abgabenquote, was nicht unbedingt schlecht ist, weil es gibt auch Länder mit noch höheren Abgabenquoten, die durchaus gut wirtschaftlich performen, wie eben einige skandinavische Länder. Trotzdem erschwert natürlich die Höhe der Abgabenquote, es entsprechende Impulse zu setzen, weil da will man nicht noch leicht was draufsetzen. Wir haben, wenn Sie sich die Abgabenstruktur anschauen, eine viel zu hohe Belastung des Faktors Arbeit. Das ist völlig kontraproduktiv. Und wir haben in Relation dazu eine zu geringe Belastung von Vermögen und von Emissionen ganz generell, von klimaschädlichen Emissionen. Und damit ist eigentlich die Linie schon gezeichnet. Man müsste den Faktor Arbeit entlasten. Man sollte sich im Hinblick auf die Belastung von Emissionen das Traumergebnis innerhalb von 2 Jahren erwarten, weder was die Wirkungen auf das Klima betrifft, noch was die finanziellen Erträge betrifft. Aber man sollte langfristig klare Linien definieren, damit sich die Wirtschaftssubjekte, wie das so schön heißt, also die Konsumenten und die Produzenten darauf einstellen können, dass Emissionen, dass Ressourcenverbrauch eben immer teurer werden wird.
Man hört ja oft in dem Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang Klimawandel allgemein, aber auch vor allem in dem Zusammenhang mit den Steuerabgaben und wie sinnvoll das ist und wie verträglich für die wirtschaftlichen Situationen der Staaten das ist, dass das ein globales Problem ist und dass man das nicht regional lösen kann und dass man das vielleicht gar nicht regional lösen soll. Auf der anderen Seite, wenn man es regional nicht löst, dann löst sich es auch global nicht so. Aber wie schätzen Sie das ein, wenn es um den Wettbewerbsvorteil geht? Es gibt ja viel Diskussion im Zusammenhang jetzt mit Steuern auf Emissionen und so weiter. Da haben wir gesagt, na, die es am meisten oder am schnellsten oder wie auch immer machen, die werden am Ende wirtschaftlich darunter leiden, zumindest am Anfang. Ist das so? Ist so direkt dieser Zusammenhang überhaupt herstellbar oder ist das ein Argument, das eigentlich nur vorgeschlagen
wird? Nein, das ist schon ein ernsthaftes Thema. Das muss man schon bedenken, weshalb ich auch wirklich glaube, dass die großen Veränderungen in der Klimapolitik wirklich auf supranationaler Ebene erfolgen müssen, also zumindest einmal bei uns jetzt auf der EU-Ebene. Und so ist es ja auch geplant. Da geht es aber jetzt nicht nur um die Investitionen, da geht es durchaus auch um das, was die EU-Kommission sich schon traut, auch in dem jetzt neuen Programm anzuschneiden, dass man zum Beispiel Eigenmittel dadurch definiert, dass halt dann zum Beispiel Güter, die aus dem Nicht-EU-Raum kommen und die mit umweltschädlichen Verfahren hergestellt worden sind, auch einer EU-weiten Importabgabe unterliegen. Das führt natürlich zu Konflikten, in der ersten Linie einmal mit den Amerikanern, aber sicherlich dann auch mit den Chinesen und anderen aufstrebenden Mächten. Aber ohne Konflikte wird es in der Klimapolitik nie gehen. Aber ernst möchte ich schon sagen, so wichtig die EU-Ebene hier ist, das ist keine Rechtfertigung, im Inland nichts zu tun. Sicher nicht.
Wichtiger Punkt. Ich oute mich, gehört zu denen, die sich gefreut haben, dass Donald Trump nicht noch einmal gewählt worden ist. Und wir könnten natürlich jetzt, wenn wir gerade beim Klima sind, das zumindest als eines der vielen Argumente, das mir einfallen, warum ich mich da gefreut habe, nennen. Allerdings gibt es da auch schon die einen oder anderen, die sagen, na, warten wir mal, natürlich jetzt einmal die Bekenntnis von Joe Biden ist eine ganz andere Herangehensweise als von Trump, aber ob das Ergebnis so unterschiedlich sein wird, weil die Wirtschaftspolitik vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist. Wie schätzen Sie das jetzt einmal wieder im Zusammenhang Wirtschaft und Klimawandel ein, dieser Wechsel an der Spitze der USA?
Also ich kenne wenige Leute, die sich nicht outen würden, dass sie froh sind, wenn der Trump weg ist, aus vielerlei Gründen, die über das Ökonomische bei weitem hinausgehen. Aber im Ökonomischen haben Sie schon recht. Auch der Biden ist kein Philanthrop gegenüber dem Rest der Welt. Er muss auch amerikanische Interessen vertreten. Was ich aber von ihm schon erwarte, ist, dass er in der Klimapolitik an einem Strang zieht mit den Europäern. Und das hat auch der Kerry jetzt vor 2 oder 3 Tagen noch einmal ausdrücklich gesagt. Aber was zum Beispiel die Handelsbeziehungen betrifft, da soll man nicht damit rechnen, dass da alle Themen automatisch weg sind, die der Trump gebracht hat. Nur würde ich mir schon erhoffen, dass einfach durch den neuen Stil man halt dann in konstruktive Verhandlungen kommen kann und dass es dann auch leicht fairere Lösungen geben kann.
Wenn wir solche Steuern einheben in Österreich, Emissionssteuern, wie auch immer. Wo werden wir das Geld investieren sollen, damit sozusagen das alles in Richtung Fortschritt prosperieren kann? Nämlich Bildung haben wir angesprochen, obwohl wir ja schon viel Geld in Bildung stecken. Wir haben auch schon angesprochen, wir stecken auch schon viel Geld in Forschung, nur noch nicht richtig verteilt. Gerade die kompetitive Grundlage Wissenschaft ist angesprochen worden. Was können wir denn, oder wo sollten wir es hingeben, das Geld? Um es einmal ganz, ganz glatt zu sagen, wo hätte es die größte Hebelwirkung? Jetzt auch raus aus der Pandemie dann, dass man sagt,
das ja, ja, das sehe ich jetzt von der Pandemie unabhängig. Also zunächst einmal würde ich, wie gesagt, glauben, dass Sie nicht sofort riesige Geldmengen aufbringen können. Und was man nicht vergessen soll, ist, dass sie wohl auch einen Teil dieses Geldes zur sozialen Abfederung der Maßnahmen brauchen werden.
All das Geld, das wir in der Pandemie ausgegeben haben.
Ja, aber vergessen Sie jetzt die Pandemie auch, was die Klimapolitik betrifft. Ich bringe Ihnen ein praktisches Beispiel. Es ist überhaupt kein Zweifel daran, dass unter ökologischen Gesichtspunkten der Dieselpreis zu niedrig ist oder dass das Pendlerpauschale in der jetzigen Form kontraproduktiv ist. Aber ich kann auch nicht ignorieren, dass von diesen Dingen auch Leute profitieren, die sie nicht einfach ökonomisch zusätzlich belasten können, weil sie sich das sozial nicht leisten können. Also wird man einen Teil dessen, was man hier lenkend einhebt, auf der sozialen Seite auch wieder zurückgeben müssen. Weil sie heute nicht nur Klimapolitik betreiben können, sie müssen auch auf den sozialen Ausgleich achten. Und im Übrigen gilt es dann, den großen Bereich der Investitionen, der klimarelevanten Investitionen, also etwa im Bauwesen, im Verkehrswesen, ja, bei der Sanierung von Gebäuden, aber auch in der Energiegewinnung. Ja, das sind alles Dinge, wo man gar nicht genug Geld ausgeben kann, um hier rascher vorwärts zu kommen.
Um die Klammer noch einmal zu schließen, also wenn jetzt der Sockel, und das ist, hat sich bei mir jetzt irgendwie eingeprägt, nach dieser Krise eventuell einfach auch höher bleibt, was die Arbeitslosenrate anbelangt. Gleichzeitig wir natürlich Nachholbedarf haben, wenn es um digitale Bildung geht zum Beispiel und Fachkräftemangel und so weiter, dann gibt es ja auch viel Diskussion darum, zu sagen, okay, es könnte aber auch so etwas geben wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, zumindest als Angebot. Wie ist das einzustufen? Nämlich einerseits, wie realistisch ist es und andererseits, wie sinnvoll wäre es?
Also ich habe hier eine relativ klare Position. Ich halte ein generelles bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen in einem Land sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus gesellschaftspolitischen Gründen nicht für sinnvoll. Und zwar aus einem ganz banalen Grund heraus. Also ich meine, der Friedman hat so gern gesagt, there is no free lunch. Und es gibt wirklich kein free lunch. Ja. Mit anderen Worten, ich glaube, auch wenn das vielleicht nicht sehr populär klingt, eine Wirtschaft lebt davon, dass zuerst was produziert wird, bevor man irgendwas verteilen kann. Und es gibt so etwas auch wie eine moralische Verpflichtung der Menschen, die gesund sind und arbeiten können, etwas zuerst für die Herstellung dieses Kuchens zu arbeiten und nachher kann man darüber reden, wie man ihn verteilt. Das heißt, der Satz, der von den Anhängern des bedingungslosen Grundeinkommens so gerne gebracht wird, du musst ein ökonomisches Auskommen haben, nur weil du ein Mensch bist, den würde ich nicht so undifferenziert stehen lassen. Niemand will, dass du in der Gosse sozusagen versumperst, wenn du krank bist, aber du hast auch eine Verpflichtung, zu dem was beizutragen. Über alles andere kann man dann reden, über Lebensphasen, selbstverständlich über Probleme von Krankheit, von Pension, von Kind, das ist eh ganz klar. Aber den Grundansatz, den bezweifle ich. Und dann habe ich ein ökonomisches Argument, das mich skeptisch macht. Und dieses ökonomische Argument lautet: Nicht von ungefähr haben die wirklich extrem wirtschaftsliberalen Verfechter des Grundeinkommens, wie zum Beispiel der Friedman, immer dieses Grundeinkommen an die Stelle der meisten sozialstaatlichen Leistungen gesetzt. Und wenn das so gemacht würde, dann könnte man es sich auch leisten, aber dann wäre es ein massiver Sozialabbau. Denn dann müssten sie das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, das müssten sie alles privat zahlen. Ja? Und so ein hohes Grundeinkommen wird nicht funktionieren. Das heißt, ich halte eigentlich nichts von diesem allgemeinen bedingungslosen Grundeinkommen, aber ich halte sehr viel etwas von einer bedarfsorientierten Mindestsicherung, die wir leider nicht mehr haben. Das muss ich auch sagen. Die hatten wir schon mehr, als wir sie gegenwärtig haben.
Dann würde ich gerne mit folgender Frage abschließen, Herr Professor. Es gibt ein Argument, warum man sagt, wirtschaftlich steht Österreich hier vor ganz besonderen Herausforderungen, weil ja unsere Wirtschaft sehr viel, so viel ist es ja dann wieder doch nicht, aber einen gewissen signifikanten Anteil vom Tourismus lebt und der Tourismus in Zeiten jetzt der Pandemie besonders sozusagen natürlich logischerweise leidet. Einerseits, vielleicht einmal, stimmt das Argument überhaupt? Ist das Argument so überhaupt? Und zweitens, wie sieht man da die Zukunft? Wie würden Sie das einschätzen? Wird sich das dann ganz schnell wieder normalisieren oder wird hier ein bleibender Veränderungsprozess gerade eingeleitet, was das Reisen anbelangt und auch das Verdienen mit Tourismus aus wirtschaftlicher Sicht?
Also wir haben zu dem Thema in den letzten Wochen sehr viel am WIFO geforscht, weil uns das auch wirklich sehr interessiert hat. Und es ist tatsächlich so, dass wir in dem letzten Jahr relativ schlechter performt haben wirtschaftlich als andere EU-Länder, wenn auch längst nicht so schlecht, wie das manche behauptet haben, liegt vor allem an der Rolle des Tourismus und an den Lockdown-Maßnahmen. Es gibt Länder, die haben viel weniger Lockdown-Maßnahmen gehabt. Das einmal als erstes, rein als Ergebnisse von Forschung. Und es ist klar, je stärker die Rolle des Tourismus, desto stärker ist man von Lockdowns betroffen, vor allem durch die Einschränkung der Reisetätigkeiten. Ich glaube tatsächlich, dass es hier, wenn denn einmal die Pandemie bewältigt ist, nicht vollkommen wieder an den Punkt zurückgeht, wo wir vorher waren. Wobei das weniger mit der Pandemie zu tun hat, als mit strukturellen Veränderungen, die halt durch diese Pandemie noch deutlicher geworden sind. Also denken Sie etwa an den Zusammenhang zwischen Klima, Overtourism, sanften Tourismus, Verbauung der Alpen und Wintertourismus. Also der ganze Problemkomplex, da ist etwas in Änderung befindlich. Denken Sie an das Faktum, dass wir durch Corona gezwungen waren, uns viel rascher mit allen möglichen digitalen Formen des Konferierens, der Meetings, der Konferenzen etc. auseinanderzusetzen, als wir das vielleicht sonst getan hätten. Und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dazu führen, dass die Leute heute nicht so selbstverständlich für einen Tag oder einen Tag und eine Nacht nach Frankfurt fliegen. Und das wird die Hotelbranche führen. Und es kann sich auch auf den Kongresstourismus niederschlagen. Und eine so stark von Kongressen abhängige Stadt wie Wien wird das wahrscheinlich auch dauerhaft spüren. Also ich glaube schon, dass es Strukturwandel auch innerhalb des Tourismus geben wird. Aber ich glaube, Österreich wird zwei wichtige Eigenschaften wohl hoffentlich aufrechterhalten können. Das ist die Schönheit der Natur und das ist das kulturelle Erbe und auch und überhaupt das kulturelle Angebot. Und das sind halt einfach beides Treiber des Tourismus. Gott sei Dank.
Herr Professor Badl, das war auch heute wieder eine super Gelegenheit von Ihnen zu lernen, mit Ihnen zu sprechen. Ist immer ausgesprochen spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Danke, es war spannend.
Auf Wiederhören bei Neudenken heißt.